Herzlich willkommen, ich bin Gernot Danowski und Sie hören Kontrafunk aktuell am 10. Dezember 2025.
Alle Jahre wieder diese ganz besondere Zeit, diese Stimmung, diese Lieder. Ach, und wenn es dann noch schneit. Jedoch wir wissen, wie es immer endet. Alles wird noch angestemmt, wir wuseln, wenn da etwas klemmt, schreiben jedem, der uns kennt, hetzen noch nach nem Präsent, jammern, wenn der Stollen verbrennt, fitscheln, bis die Säge klemmt. Und das war's dann wieder mit Advent.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Aber noch sind wir mittendrin im Advent und damit es gleich schön heimelig-adventlich wird, haben wir jetzt die passende Werbeansage für Sie. Ihr Kamin oder Ofen braucht mal wieder frischen Wind oder ein bisschen Pflege? Dann schauen Sie unbedingt bei kaminladen.de vorbei, Ihrem Ansprechpartner für hochwertiges Kaminzubehör und Ersatzteile. Ob eine neue Dichtung, ein stabiler Rost oder ein Aschekasten, hier finden Sie alles, um Ihren Kamin oder Ofen wieder in Bestform zu bringen. An das gewisse Extra ist gedacht, zum Beispiel mit den handverlesenen Holzkörben aus Leder, die für Ordnung und einen stilvollen Look in Ihrem Zuhause sorgen. Bei kaminladen.de gibt es alles, was das Herz eines Kaminfreundes höher schlagen lässt. Praktisch, hochwertig und genau richtig für gemütliche Stunden. Schauen Sie gleich rein und finden Sie alles passende Zubehör für Ihren Ofen oder Kamin unter kaminladen.de. Und jetzt geht es los mit Kontrafunk aktuell. Wir blicken nach Den Haag zum Internationalen Strafgerichtshof. Für die einen ist er ein Meilenstein internationaler Gerechtigkeit, für andere ein politisiertes Machtinstrument. Der ist mittlerweile ins Zentrum politischen Ringens gerückt. Er und die US-Regierung bewerfen sich gegenseitig mit Sanktionen und Ungarn ist mittlerweile ausgetreten. Der Rechtsanwalt Dirk Schmitz stellt im Gespräch die Legitimität dieses Gerichtshofs auf den Prüfstand. Von der juristischen Weltordnung wechseln wir dann in die Welt der Wissenschaft und ihrer Grenzen. Im April 2024 ist in der Fachzeitschrift Nature eine groß angelegte Studie zu den ökonomischen Folgen des Klimawandels erschienen. Sie hat mit erschreckenden Zahlen auf den wirtschaftlichen Niedergang durch den Klimawandel hingewiesen. Doch nun ist diese Studie wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen und am Ende stand sogar der Rückzug der gesamten Arbeit. Was sagt ein solcher Fall über die Glaubwürdigkeit von Klimaforschung im politischen Raum aus? Das ordnen wir ein mit Dr. Frank Bosse. Er ist Autor bei klimanachrichten.de. In der Schweiz sorgt eine nationale Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus für Diskussionen. Was eigentlich als Reaktion auf antisemitische Vorfälle begann, ist nun ein breiter gesellschaftspolitischer Aktionsplan geworden, geprägt von Konzepten wie strukturellem Rassismus. Über dieses Thema spreche ich mit dem Schweizer Journalisten Philipp Gut. Und der Politikwissenschaftler Professor Martin Wagener hat den Kommentar des Tages zum Thema die nationale Sicherheitsstrategie der USA. Das hören Sie jetzt bei Kontrafunk aktuell. Liebe Hörer, was passiert eigentlich, wenn Wissenschaft an ihre Grenzen stößt und Studien veröffentlicht werden, von denen man eigentlich weiß, dass die Ergebnisse nicht korrekt sind? Im April 2024 ist in der Fachzeitschrift Nature eine groß angelegte Studie über die ökonomischen Folgen des Klimawandels erschienen. Die Botschaft: Der Klimawandel kostet uns gewaltige Summen und wird das weltweite Einkommen massiv schrumpfen lassen. Politik und Medien haben das alles begierig aufgegriffen und wenn es Kritik gab, wurde diese weggewischt oder überhört. Jetzt ist dieses scheinbar wissenschaftliche Kartenhaus in sich zusammengefallen. Fehler in den Daten, fragwürdige Statistik, Warnungen aus dem Peer Review und schließlich sogar ein Rückzug der Arbeit. Wie konnte es dazu eigentlich kommen und was bedeutet das für die Glaubwürdigkeit von Klimaforschung im politischen Raum? Darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Frank Bosse, Autor bei klimanachrichten.de. Schönen guten Tag.
Ja, einen wundervollen guten Tag.
Nehmen Sie uns noch mal ganz kurz mit zurück. Wofür war diese Studie ursprünglich gedacht und warum hat sie eigentlich so viel Aufmerksamkeit bekommen?
Ja, die Studie hatte das Ziel, die ökonomischen Auswirkungen der, so ist auch der Artikel, The Economic Commitment of Climate Change, also unsere Verpflichtung durch den Klimawandel, ungefähr bis 2050 näher zu beleuchten. Und das hat sie versucht, ja.
Und was ist das Problem, wenn ich versuche, den Klimawandel auf die ökonomischen Folgen umzulegen? Also wo ist die Herausforderung und wo sind gerade beim ökonomischen Bereich da die Probleme?
Es ist ein bisschen schwierig, die Zukunft vorherzusagen, in unserem Universum ganz schlecht. Und man kann immer nur Modelle bauen. Und das betrifft auf der einen Seite die Klimavorhersage um 2050. Dazu benutzt man Klimamodelle. Wie gut sind die? Große Frage. Und zum Zweiten muss man dann versuchen, die ökonomischen Auswirkungen frei zu präparieren. Und das hat die Arbeit auch versucht, hat aber dabei erhebliche Mängel offenbart.
Mhm. Und was wollte die Studie Ihrer Einschätzung nach tatsächlich zeigen? Und vor allem, was sollte sie eigentlich politisch bewirken, Ihrer Meinung nach?
Na, die Studie war dazu da, die ökonomische Belastung der Gesamtwirtschaft der Erde gewissermaßen nachzuweisen. Und kam auf eine Zahl von 35 Billionen, das ist kein Übersetzungsfehler, also deutsche Billionen. Wir wissen, im Englischen heißt Billion Milliarden. Nein, nein, es waren Billionen gemeint. Also etwa 35 Billionen Euro. Und das ist etwa eine Größenordnung, das 70-fache des Haushalts der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2025. Also diese Schätzungen sollten aus meiner Sicht tatsächlich eine obere Grenze definieren, und das hat sie auch getan. Nur liegt diese obere Grenze, wie wir jetzt wissen, deutlich zu hoch.
Bevor wir jetzt da auf den Inhalt und auf die Methodik noch mal ein bisschen genauer eingehen, lassen Sie uns mal vielleicht auch beleuchten, was ist eigentlich dieses Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung? Welche Bedeutung hat es? Wonach forschen die und vor allem, wer steht da so dahinter?
Das PIK, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, forscht zu den Folgen des Klimas. Und damit ist eigentlich schon im Titel ein bisschen gesagt, was die finden wollen und sollen. Die Auswirkungen der Klimafolgen nicht nur auf die Volkswirtschaft, auf Meeresströmungen, ganz bekannt ist die meridionale Umweltzirkulation des Atlantiks, genannt AMOC. Und da werden immer wieder große schwarze Bilder an die Wand gemalt, so Day After Tomorrow. Also kurz und gut, es geht vor allen Dingen um die Klimafolgenforschung. Und ja, es erscheint dem neutralen Beobachter ein wenig so, dass da besonders schwarz gemalt wird.
Eine der zentralen Aussagen der Studie ist ja 10% Einkommensverlust pro zusätzlichen Grad Erwärmung. Kam Ihnen persönlich und auch anderen Kritikern diese Zahl von Anfang an merkwürdig vor oder ist man da erst mit der Zeit so ein bisschen drauf gekommen?
Die Zahl von 10% pro Grad Celsius, die konnte man herleiten. Und das ist so eine lineare Größe. Und bei linearen Größen ist es immer ein bisschen schwierig. Wir wissen, das Klimasystem rauscht, die Ökonomie hat verschiedene andere Einflüsse. Und so ein linearer Bezug, 10% für 1 Grad Temperaturerhöhung, erscheint sehr eindimensional. Da hatte ich also schon und andere auch ziemliche Zweifel, ob das so haltbar sein wird.
Bereits vor der Veröffentlichung von dieser Studie haben Gutachter ja gewarnt. Trotzdem ist die Studie erschienen. Sehen Sie hier eine Art Systemversagen oder war das ein Einzelfall?
Eine retracted Arbeit ist schon eine ziemlich heftige Angelegenheit. Weil der Peer-Review-Prozess ist eigentlich dafür ins Leben gerufen worden, so etwas zu vermeiden. Wenn etwas erschienen ist in einem führenden oder in der führenden Publikation Nature, dann ist es schon sehr besonders und kommt gar nicht so oft vor, dass so eine Arbeit retracted wird. Das ist insofern ein Systemversagen, weil das System etabliert war, aber auf den Output dieses Systems nicht geachtet wurde von der Redaktion von Nature. Mindestens 2 von 3 Peer-Reviewern haben schwere Bedenken angemeldet, Major Concerns. Und normalerweise geht die Arbeit dann zurück mit der Aufforderung, vor der Veröffentlichung daran noch weiterzuarbeiten. Das wurde hier unterlassen und insofern ist es schon ein Systemversagen, ja.
Haben Sie eine Ahnung, warum man es einfach durchgewunken hat?
Naja, die Zahl war so verlockend. 35 Billionen Euro, das ist eine wahnsinnsgroße Zahl. Und wenn man in die Acknowledgements guckt, also in die Danksagung ganz am Ende der Arbeit, dann ist da auch die VW Foundation aufgeführt und auch eine Regierungsstelle gewissermaßen. Das ist schon ein wenig der Verdacht. Roger Pielke hat das gerade neulich wieder aufgeschrieben, dass es so ein klimaindustrieller Komplex ist. Ja, denn es haben ja Leute davon etwas, wenn ökonomische Folgen sehr hoch sind, zum Beispiel Versicherungen. In Deutschland versichert solche Fäden in aller Regel die Münchner Rück und auch die Dividende steigt und steigt. Das ist ein direktes ökonomisches Interesse an schlimmen Zahlen.
Und da hat man ja eigentlich auch den Eindruck, dass Wissenschaft hier per se eigentlich schon zum Medienprodukt wird. Man spricht auch von Clickbait, wenn man so will. Da hat die Aufmerksamkeit im Zweifel mehr Gewicht als die Sorgfalt, oder?
Ja, so erscheint es also bei dieser Arbeit ganz besonders. Bei einigen anderen auch mit knalligen Überschriften, die dann im Klimabereich auch Zahlen benutzen, die schon lange outdated sind. Also zum Beispiel, es gibt da dieses berühmte RCP 8.5. Und das sagt eigentlich nichts weiter, als dass man erwartet 8,5 Watt zusätzlichen Strahlungsantrieb in 2100. Das ist outdated. Man weiß heute, es wird wohl auf 4,5 hinauslaufen. Und die Folgerungen davon sind natürlich ganz andere. Also man muss immer sehr aufpassen, wenn Arbeiten die Zukunft betreffen und dann sehr viel mit Modellen gearbeitet wird und dann auch noch große Fehler gemacht wurden. Hier bei der Ökonomie hat man tatsächlich bei einer Regression die Autokorrelation übersehen. Das ist also etwas, was, ich sag mal, ein statistischer Anfängerfehler ist. Der ist in der Arbeit enthalten, haben andere danach festgestellt. Und nun ist man dabei, eine neue Arbeit zu schreiben. Tja, nochmal wird das aber nicht so funktionieren mit dem Ausschalten des Peer Reviews. Wir können gespannt sein.
Die Autoren haben also die Zahlen dann doch korrigiert, offiziell nur leicht. Jetzt sind aus 19% Verlust 17% geworden und aus der Anzahl von 38 Billionen Dollar ist man auf 32 gekommen. Da fragt man sich aber schon, was ändert sich eigentlich durch diese leichten Korrekturen an der politischen Schlagkraft der Studie? Weil das sind ja trotzdem horrende Zahlen. Also ist die Hauptstoßrichtung der Studie trotz der handwerklichen Fehler und trotz der Systemversagensfehler und trotz des Durchwinkens, ist diese Schlagkraft nicht doch irgendwie zu spüren?
Natürlich, die Schlagrichtung oder die Zielrichtung der Arbeit, der Inhalte, hat sich ja nicht geändert. Und über irgendwelche Zahlen in nicht peer-reviewten, also eine neue Arbeit ist nicht peer-reviewed, da will ich jetzt gar nicht spekulieren, weil da kann alles Mögliche stehen. Solange das nicht erschienen ist und peer-reviewed ist, ist es im Prinzip eine Meinungsäußerung. Und eine Meinungsäußerung, jeder kann eine Meinung haben.
Okay, könnte ich denn theoretisch auch eine Studie in Auftrag geben, die das entsprechende Ergebnis liefert, dass der Klimawandel oder die globale Erwärmung auf der einen Seite zwar diese 32 Billionen wirtschaftlichen Verlust bedeuten, aber auf der anderen Seite vielleicht sogar Wohlstand erwirtschaften können. Also quasi zwei Seiten einer Medaille. Da, wo es vorher kalt war, könnte es vielleicht wirtschaftlich erfolgreicher werden. Also könnte ich das von dieser Seite auch, wenn ich es denn wollte, eine Studie aufziehen mit dem und dem Ergebnis?
Ja, natürlich. Es ist klar, dass besonders der hohe Norden, wenn es da eine Erwärmung gibt, dann wird das ökonomisch natürlich interessanter. In äquatorialen oder tropischen Gebieten wird es natürlich schwieriger mit der Ökonomie. Im Prinzip stochern wir bei all diesen Arbeiten, bei all diesen Ansätzen ziemlich im Nebel. Man kann es auf die eine oder auf die andere Art auslegen. Und deshalb wäre es clever, wenn auch dazu mehrere Arbeiten erscheinen würden und nicht nur eine. Und mehrere Arbeiten erscheinen, sodass man dann einen viel fundierteren Korridor hat, was wirklich zu erwarten ist. Also eine einzelne Arbeit, selbst wenn sie peer-reviewed ist und gut gemacht, ist eine Sicht. Es können andere Sichten durch andere Arbeiten hinzukommen. Genau das ist ja auch das Erfolgsrezept und ich halte das IPCC für einen Erfolg, zumindest was die Workgroup 1, also WG1 betrifft. Der wissenschaftliche Stand wird dort sehr zutreffend summiert. Und das geht nur deshalb, weil man Dutzende, Hunderte Arbeiten zu einem Thema einfließen lässt und sich daraus ein Bild macht. Eine einzelne Arbeit kann ein Schlaglicht werfen, aber das Schlaglicht muss nicht unbedingt die Realität abbilden.
Die Frage ist ja auch, was das für die ganze Debatte und für das Ansehen der Klimaforschung in Deutschland bedeutet. Also, wie sehen Leute darauf, die vorher eigentlich sehr wohlgesonnen und sehr gläubig auf diese Klimaforschung und auf die furchtbaren, in Anführungszeichen, Ergebnisse immer geguckt haben? Wie sehen die Leute heute drauf? Hat das im Glauben und in dem Vertrauen etwas erschüttert oder wird das jetzt quasi alles so weiterlaufen, weil die Hauptstoßrichtung und die Kernaussagen, die bleiben mir die gleichen schlimmen?
Naja, es hat schon was verändert. Wenn eine Studie sehr populär ist und sehr gehypt wird, dann ist die Fallhöhe auch ziemlich hoch. Das ist immer eine Gefahr. Und hier war die Fallhöhe schon extrem hoch. Es gab also sehr viele Stimmen, die dann natürlich auch übers Ziel hinausschießen und sagen, die ganze Klimaforschung ist Quatsch. Das kann man auch nicht sagen. Das ist wie immer der Laie, der nicht vertraut ist mit dem wissenschaftlichen Schrifttum, der macht eben sehr oft eine einzige Arbeit und einen Vorfall für diese Arbeit für viele andere Faktoren verantwortlich, was in der Realität auch nicht zutrifft. Mein Rat wäre immer, wir warten mal 10 Arbeiten ab, die zu dem Thema geschrieben werden und machen uns dann ein Bild. Und diese Diskussion wäre eher etwas für eine Fachgemeinde als für Spiegel oder sonst die Massenmedien.
Zusammenfassend könnte es sein, dass dieser Skandal weniger im Fehler und weniger im Inhalt selbst liegt, sondern eher darin, wie die Wissenschaft in diesem Fall wieder instrumentalisiert wurde.
Ja, das sehe ich eindeutig so. Der wissenschaftliche erfolgreiche Prozess, Peer Review und Diskussion mit Fachkollegen, und zwar im engeren Kreis, wurde ziemlich bewusst ausgehebelt für eine marktschreierische Studie, damit auch richtig schön heftige Zahlen in der Welt steht, die dann auch verwertbar sind zu klaren finanziellen Zwecken. Wenn man sieht, dass VW in den Acknowledgements steht, dann kann man natürlich die Frage stellen, was hat VW davon, da Geld zu spenden? Kurz und gut, da stehen wirklich wirtschaftliche Interessen dahinter. Und das ist vom wissenschaftlichen Standpunkt ziemlich unlauter.
Das war Dr. Frank Bosse zum Wissenschaftsskandal rund um eine Studie, die Politik machen wollte und letztlich dann selber zum politischen Fall wurde. Herr Bosse, vielen Dank.
Gerne und noch einen schönen Tag.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat gestern Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er wird für die Ermordung von etwa 300.000 Menschen in der westsudanesischen Region verantwortlich gemacht. Auf der anderen Seite steht der Internationale Strafgerichtshof selber unter Druck. 9 Mitarbeiter, darunter 6 Richter und der Chefankläger des Gerichtshofs wurden von US-Präsident Trump mit Sanktionen belegt, weil sie Ermittlungen gegen US-amerikanische und israelische Beamte führen. Moskau hat als Reaktion auf einen Haftbefehl gegen Putin im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine Haftbefehle gegen Mitarbeiter des Strafgerichtshofs erlassen. Und außerdem ist Ungarn aus dem Internationalen Strafgerichtshof ausgetreten. Wir sprechen also über eine Institution, die für einen ein Meilenstein internationale Gerechtigkeit ist und für andere ein politisiertes Machtinstrument. Aber was bedeutet Legitimität im Fall einer internationalen Einrichtung überhaupt? Auf welchem Fundament ruht die Autorität dieses Strafgerichtshofs? Und was sagt es darüber aus, wenn erst Strafbefehle gegen mächtige Staatschefs erlassen werden und dann andere Staaten erklären, sie würden diese niemals vollziehen? Über diese Themen sprechen wir jetzt mit dem Rechtsanwalt Dirk Schmitz. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag zusammen.
Zunächst mal beginnen wir ganz grundsätzlich. Worauf basiert eigentlich die Legitimität des Internationalen Strafgerichtshofs?
Mit dem Wort Legitimität haben Sie schon eines der Hauptprobleme des Internationalen Strafgerichtshofes angesprochen. Denn die meisten unserer Zuhörer wissen eigentlich gar nicht, was der Internationale Strafgerichtshof eigentlich ist und wo er angesiedelt ist. Man muss eigentlich ein bisschen zurückgehen vom Strafgerichtshof zu einem ganz anderen Gerichtshof, der auch in Den Haag sitzt. Und zwar ist das der IGH. Das ist der Internationale Gerichtshof der UNO. Von dem hört man relativ wenig. Und man muss jetzt Folgendes wissen. Der UNO-Gerichtshof, insoweit eine kleine Ausführung vorneweg, ist das Erbe des Völkerbundes. Und zwar ist es ein Gerichtshof, der sich für Streitigkeiten zwischen Staaten entscheidet. Also Staaten können Parteien sein, keine Privatpersonen, keine Unternehmen und vor allem auch keine NGOs. Und der nächste Punkt, bei diesem Gericht muss die Zuständigkeit da sein, wenn beide Staaten, also die beteiligten Staaten, zugestimmt haben. Entweder vorneweg oder durch eine Unterwerfungsklausel. Und hin und wieder machen die auch Gutachten. Man hört relativ wenig von dem Gerichtshof. Aber, und jetzt kommt der ganz wesentliche Punkt, der ihn später unterscheiden wird von dem Internationalen Strafgerichtshof. Der ist in 193 UNO-Mitgliedstaaten sozusagen Teil der rechtlichen Regelung, wenn man UNO-Mitglied ist. Und jetzt muss man wissen, in der UNO befinden sich, wenn ich nicht 193 Staaten sehe, sondern die Anzahl der Einwohner, über 8,1 Milliarden Menschen. Das heißt übersetzt 99,47% der Weltbevölkerung sind und leben in UNO-Mitgliedstaaten und nur 43 Millionen nicht. Und wenn wir uns die Länder angucken, die nicht dabei sind, dann sind das sogenannte unvollendete Staaten, so Taiwan, China-Streit, Kosovo, Sahara, Türkische Republik Nordzypern und dann so Teile wie Transnistrien, Somaliland. Und da gibt es auch so Sonderfälle wie Palästina und auch der Heilige Stuhl ist nicht Mitglied der UNO und damit auch nicht dieses Gerichtshofes. Warum hole ich damit aus? Der Strafgerichtshof, der Internationale, ist nicht Teil der UNO, was manche glauben, weil der hört sich ja so international an, sondern ist gegründet durch das sogenannte römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Das war also eine Vereinbarung von Staaten, die außerhalb der UNO, und jetzt fängt das Problem an, einen Strafgerichtshof gründen wollten, durchaus mit angestoßen von den USA, aber es sind nur 125 Vertragsstaaten da. Das hört sich erstmal ziemlich viel an. Aber wir müssten uns ansehen, welche Staaten nicht Mitglied dieses Internationalen Strafgerichtshofes sind. Es sind schon 70 Staaten. Und hier reden wir nicht von den Cookinseln. Hier reden wir von den USA, China, Russland, Indien, Israel, Indonesien, Algerien. Und die Nichtmitglieder repräsentieren etwa 4,5 Milliarden Menschen. Das heißt also, mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung ist nicht im Internationalen Strafgerichtshof vertreten. Und damit fängt das Legitimitätsproblem an.
Wenn der Internationale Strafgerichtshof nicht so legitimiert ist, wie er sich immer geriert, und wenn es alles so schwammig ist, warum machen wir dann so ein großes Aufhebens darum?
Weil der Internationale Strafgerichtshof aus meiner Sicht, das sind aber jetzt meine Worte, ziemlich imperialistisch unterwegs ist, weil er nämlich eine Hoheit beansprucht für Nichtmitglieder, wenn sie Taten verüben, behauptet auch nur verüben, auf dem Gebiet eines anderen Staates, der vielleicht Mitglied ist. So, und jetzt wird zu Unrecht aus meiner Sicht hier Donald Trump ständig angegriffen. Ich möchte das auch kurz erklären. Also die Gründungsposition war so, die USA waren an dem sogenannten römischen Statut 1998 aktiv beteiligt. Und jetzt nochmal kurz nachdenken. Ne? 98 war Präsident Clinton. Und der hat es zwar unterzeichnet, das römische Statut, hat es aber sich nicht mehr getraut, dem amerikanischen Senat zur Ratifikation vorzulegen. Und 2002, also lange bevor man von Trump als Politiker gehört hat, erklärte die Bush-Regierung gegenüber dem UNO-Generalsekretär, die USA betrachten die Unterzeichnung als unsignature. Also wir sind nicht dabei. Und das Kernproblem der USA schon damals, der ICC könnte US-Soldaten oder Funktionsträger und deren Verbündete oder Söldner verfolgen, wenn mutmaßliche Verbrechen auf dem Gebiet eines Vertragsstaates stattfinden. Und jetzt muss man wissen, Afghanistan ist beispielsweise Vertragsstaat. Und damit wäre genau der Punkt gekommen, amerikanische Soldaten, und da fing der erste große Streit an, wurden ermittelt und verfolgt vom Gerichtshof für Taten und angebliche Taten in Afghanistan. Und deshalb haben die Amerikaner das schon weit vorausgesehen. Die haben 2002, also nochmal, wir reden wieder lange vor Trump, ein sogenanntes American Service Member Protection Act erlassen. Und zwar heißt der unter Juristen der Hague Invasion Act. Und das ist eigentlich so ein richtig schöner Marines-Name. Der sagt nämlich Folgendes: Im Notfall erlaubt das Gesetz dem amerikanischen Präsidenten, Den Haag mit Waffengewalt einzunehmen und mögliche amerikanische Gefangene zu befreien, ausdrücklich per gesetzliche Genehmigung des amerikanischen Kongresses. Das ist also schon mal eine Ansage. Und weil die Amerikaner das natürlich nicht nur so machen, aber es auch verhindern wollten, die haben natürlich keine Lust, mit den Marines in Holland zu landen, haben die mit einer Menge von Staaten aufgrund Artikel 98 des römischen Statuts Verträge abgeschlossen, also sogenannte bilaterale Immunitätsabkommen, die den jeweiligen Vertragspartnern verbieten, amerikanische Soldaten zu verhaften, wenn es soweit käme. Und jetzt wird es besonders delikat. Die haben zwischenzeitlich 100 bilaterale Immunitätsabkommen gegen Den Haag, also gegen den Internationalen Strafgerichtshof, unterzeichnet und davon mindestens 50 Mitglieder, Vertragsstaaten also, dieses Strafgerichtshofes. Also mit anderen Worten, dieser Gerichtshof befindet sich seit 1998 im Krieg mit den USA.
Trotz dieser Erklärung, die Sie jetzt abgegeben haben, würden Sie denn sagen, dass der Internationale Strafgerichtshof durchaus auch Erfolge oder etwas Positives vorzuweisen hat? Und wenn ja, was ist das?
Also aus meinem Gesichtspunkt steht dieser Gerichtshof vor seinem faktischen Ende. Der Gerichtshof hat angefangen, indem er, Entschuldigung, wenn wir gerade von 300.000 Toten sprechen, also hat er sich gestürzt auf afrikanische, im Regelfall nicht Diktatoren, sondern Ex-Diktatoren und deren Angehörige und hat die verfolgt und hin und wieder wurden sie ausgeliefert und der bekannteste Fall sind die Jugoslawien-Prozesse. Warum? Keiner hat sich dafür interessiert und damit ist man den Amerikanern nicht irgendwo reingesprungen und auch den Russen nicht, eigentlich niemanden, auch den Chinesen nicht. Also hat man den Gerichtshof gewähren lassen und das ist jetzt insoweit interessant. Der erste große Fall war eigentlich der 17. März 2023. Ich musste selbst nachgucken, das Jahr wusste ich nicht mehr das Datum. An dem Tag wurde der Haftbefehl gegen Putin erlassen. Damals war, man erinnert sich, nicht Trump Präsident, sondern Joe Biden. Und der hat nicht laut Hurra geschrien. Der hat gesagt, he is clearly committed war crimes. Und er sagte als nächstes, well, I think it's justified, not recognized by us other. Das war die Aussage von Biden. Das heißt, man hat sich schon nett gefunden, dass man dem Putin da Ärger macht. Aber so eine richtige Begeisterung bei den Amerikanern ist nicht aufgekommen. Das ist der ganz wesentliche Punkt. Und die Jugoslawien-Intervention der NATO ist grob völkerrechtswidrig gewesen. Und nachher hat man möglicherweise mit den Angeklagten in Den Haag die richtigen Menschen getroffen, aber möglicherweise nicht den richtigen Rechtsweg.
Der Gerichtshof hat Haftbefehle gegen Putin, Netanyahu und auch andere ausgestellt. Einige Staaten sagen offen, das machen wir nicht, das können wir nicht vollziehen, das wollen wir nicht. Was sagt diese Diskrepanz denn auch über die Wirksamkeit des ICC aus?
Dieser Gerichtshof ist aus meiner Sicht etwas größenwahnsinnig geworden. Der hat geglaubt, was in seiner Satzung steht, indem er mit, sag ich mal, unwichtigen Menschen, also weltpolitisch gesehen unwichtigen Menschen, so verfahren ist. Wir wissen beispielsweise jetzt wieder Anklage gegen Sudanesen oder Somalier zu erheben, das ist nicht besonders mutig. Aber in dem Moment, wo sie gegen echte weltpolitische Mächte, also Russland und die USA angehen, ist die Sache zu Ende. Und der Trump sagt ganz klar, Netanyahu und Gallant, gegen die beiden ist ja unter anderem Haftbefehl ausgeführt worden, da kümmern wir uns nicht drum. Und wenn Sie jetzt beispielsweise letzten Fotos von Friedrich Merz sehen, wie er freundlich mit dem Netanyahu zusammensitzt, ja, eigentlich müsste sein Sicherheitsdienst ja sich jetzt auf den Netanyahu stürzen, die ins Flieger ziehen und mit nach Deutschland nehmen. Das wäre sozusagen der korrekte Weg. Nein, die reden nett miteinander. Niemand nimmt diesen Gerichtshof ernst. Sie können sich erinnern, dass in Ungarn eigentlich ja das Treffen Putin in Trump stattfinden sollte. So, und da hat Ungarn, die ja ausgetreten sind, haben gesagt, ja, ist interessant, aber es interessiert uns nicht. Das heißt, dieser Gerichtshof macht sich immer mehr lächerlich, indem er sich verhebt.
Und was bedeutet das eigentlich für Deutschland? Sollte man auch aus dem ICC austreten und was hätte das für Folgen?
Die Deutschen werden das natürlich nicht tun. Ich habe mal so einen schönen Satz gelesen. Das heißt, die Deutschen, die haben die Fähigkeit, jede Sackgasse bis zu Ende zu gehen. Das werden die auch hier machen, aber der Austritt ist sinnvoll, weil dieser Gerichtshof Deutschland und die Amerikaner haben das super erkannt. Ne? Deutsche Souveränität wird durch diesen Gerichtshof beschnitten. Es gibt Gründe gegen Netanyahu möglicherweise einen Haftbefehl auszustellen, aber das müssen dann bitte die Deutschen entscheiden und sich nicht als Büttel eines internationalen Gerichtshofs also zu verstehen. Ich glaube, der Gerichtshof sollte ernsthaft aufgelöst werden und man sollte sich fragen, ob man nicht auf UNO-Ebene, dem bestehenden Gerichtshof, der eine viel längere Tradition hat, nicht vielleicht erweitert auf auch eine gerichtliche Zuständigkeit gegenüber Einzelpersonen, dann habe ich auch eine ganz andere Verbindlichkeit mit 99% der Menschheit, die hier vertreten sind.
Aber grundsätzlich ist der Gedanke, und da konnten sich ja, glaube ich, gefühlsmäßig sehr viele auf der Welt oder zumindest in Europa, sagen wir es mal so, damit identifizieren und anfreunden, dass es eine moralische Instanz gibt, die auf europäischen Werten und auch auf einem europäischen Gerechtigkeitsempfinden fußt, wenn es um Völkermorde geht, wenn es um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter geht. Also grundsätzlich gibt es, glaube ich, da schon eine gewisse Einigkeit, dass das verfolgt gehört. Auf welcher Ebene sollte man das denn in Zukunft dann tun?
Sie haben ganz wichtige Schlüsselwörter gerade gelassen ausgesprochen. Westlich, haben Sie gesagt. Ja, dieser Gerichtshof ist westlich dominiert und westlich ohne die USA. Und was ist westlich ohne die USA? Das ist im Prinzip Europa. So, mit anderen Worten, wir haben hier europäische Vorstellungen von Völkermord und Recht zum internationalen und letztlich zur Weltgeltung erklärt. Und als Jurist sage ich Ihnen, Recht ist interessant, aber Recht geht im Regelfall nur so weit, wie auch Macht geht. Wenn die Macht aber schon nicht vorhanden ist, dann sollte man nicht einen Rechtsanspruch formulieren, den man nicht mal ansatzweise einhalten kann. Also mein Vorschlag wäre immer noch, ein UNO-Gericht zu erweitern, das ja vor allem schon vorhanden ist mit dem IGH. Die können im Prinzip ja umziehen auf die andere Straßenseite. Der sitzt ja auch in Den Haag. Das heißt, über die UNO, das ist durchaus ein möglicherweise längeres Verfahren, einen internationalen UNO-Strafgerichtshof zu montieren und den zuständig sein zu lassen. Das hätte auch eine sehr viel größere Rechtsverbindlichkeit für alle Beteiligten.
Sagt der Rechtsanwalt Dirk Schmitz, und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich gebe es zurück. Auf Wiederhören.
Liebe Hörer, dass Europa mit den USA im Moment ziemlich überkreuzt liegt, merkt man auf der einen Seite an dem gerade besprochenen Querelen, die man mit dem Internationalen Strafgerichtshof hat. Diese Missstimmungen zwischen Europa und den USA zeigen sich aber auch seitens der neuen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten. Und darin kommt Europa nicht gerade gut weg. Hören Sie dazu jetzt den Kommentar des Tages von Professor Martin Wagener.
Wendet sich Präsident Donald Trump von Europa ab? Diese Befürchtung scheint auf dem alten Kontinent langsam zur Gewissheit zu werden. Jüngster Anlass ist die Publikation der neuen amerikanischen nationalen Sicherheitsstrategie. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen behauptet, Zitat, erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stehen die USA nicht mehr an der Seite der Europäer. Ich halte diese Aussage für falsch. Sie ist Ausdruck von Emotionen und Enttäuschungen, aber nicht einer nüchternen Analyse der Lage. Jede Regierung in Washington ist gesetzlich verpflichtet, eine nationale Sicherheitsstrategie vorzulegen. Die neue Fassung unterscheidet sich von den vorherigen Dokumenten vor allem in zwei Punkten. Sie ist erstens mit nur 33 Seiten sehr knapp ausgefallen und auf das Wesentliche konzentriert. Was sind die Interessen der USA und wie sollen sie umgesetzt werden? Die Leitlinie America First. Diese Schwerpunktsetzung hat zweitens Folgen. In der Vorgängerfassung von Joe Biden vom Oktober 2022 waren die Worte Demokratie, Demokratien und demokratisch 97 Mal zu finden. Nun tauchen sie nur noch 8 Mal auf. Und während Biden 29 Mal das Wort Werte benutzte, hat Trump es aus der nationalen Sicherheitsstrategie gleich ganz verbannt. Die USA haben die Relevanz von Werten in ihrer Außen- und Sicherheitspolitik insgesamt deutlich reduziert. Sie sind deshalb aber nicht verschwunden. Normative Vorstellungen standen schon immer auf Platz 2. Die Trump-Administration kaschiert dies nur nicht länger. Zum Schrecken der Europäer betont das Weiße Haus an einer bestimmten Stelle dann aber doch die eigenen Werte. In der nationalen Sicherheitsstrategie heißt es, Die Massenzuwanderung bedrohe die europäische Zivilisation und die nationale Identität einzelner Länder. Die Europäische Union gefährde die politische Freiheit und Souveränität ihrer Mitgliedstaaten. Wörtlich wird von einer, Zitat, Zensur der freien Meinungsäußerung und der Unterdrückung der politischen Opposition gesprochen. Solche Aussagen passen nicht zum Wertekanon europäischer Politiker, die links der Mitte stehen. Dieser ideologische Gegensatz ist die Grundlage der aktuellen Disharmonien im transatlantischen Raum. Die Wortmeldungen vieler deutscher Entscheidungsträger sind daher durchaus kritisch zu sehen. Auf die Vorhaltungen aus Washington reagieren sie empört, obwohl sie sich selbst immer wieder in die amerikanische Innenpolitik einmischen. Zugleich übersehen sie, dass sich eigentlich nicht viel geändert hat. Denn die neue nationale Sicherheitsstrategie weist vor allem eines auf: Kontinuität. Norbert Röttgen würde über diese Bewertung vermutlich lachen, da er bereits eine, Zitat, zweite Zeitenwende sieht. Ich erkläre Ihnen seinen Denkfehler. Die USA betonen, sich nicht aus der Welt zurückzuziehen, denn damit würden sie ihren Interessen schaden. Sie wollen weiter international Handel treiben, die militärischen Bündnisse und Partnerschaften in Europa, im Nahen Osten sowie in Ostasien werden beibehalten. Im neuen Grundlagenpapier finden sich keine Hinweise auf einen Austritt aus der NATO. Zudem heißt es, Zitat, Europa bleibt für die USA strategisch und kulturell von zentraler Bedeutung. Washington setzt auch seine bekannte Politik fort, Gegner militärisch auf Abstand zu halten. Damit ist vor allem ein Staat gemeint, China. Das alles setzt voraus, sich wie bisher international zu engagieren. Es gibt allerdings einige Kurskorrekturen. Die USA versuchen seit Jahrzehnten, ihr Handelsdefizit zu reduzieren. Mindestens genauso lang bitten sie ihre Bündnispartner, mehr zur militärischen Lastenteilung beizutragen. Donald Trump geht diese Probleme mit der Brechstange an, verbale Irritationen inklusive. Trittbrettfahrer mag er nicht. Auch ist er nicht bereit, sich wie seine Vorgänger in militärische Abenteuer zu stürzen. Langjährige Verwicklungen wie jene im Irak und in Afghanistan werden von seiner Regierung gemieden. Washington folgt einer Politik des selektiven Engagements. Das heißt, die USA sind weiterhin bereit, sich militärisch einzumischen, aber nur dann, wenn es im nationalen Interesse liegt. Das galt für die Operation Midnight Hammer im Juni 2025, als das Pentagon Kampfflugzeuge gegen die Nuklearanlagen des Iran einsetzte. An der zentralen Konstante amerikanischer Außen- und Sicherheitspolitik hat sich nichts geändert. Die USA beanspruchen weiterhin die führende Rolle in der internationalen Politik. Sie bauen ihre Abschreckungs- und Interventionsfähigkeiten aus. Diplomatische Initiativen sollen auch künftig mit militärischen Mitteln abgestützt werden. Für das Fiskaljahr 2026 ist ein Verteidigungshaushalt von über 961 Milliarden Dollar beantragt worden. Eine Politik des Isolationismus würde ganz anders aussehen. Die neue nationale Sicherheitsstrategie sorgt vor allem durch ihre sprachliche Klarheit für Aufsehen. Amerikanische Regierungen haben zum Beispiel Lateinamerika schon immer als eigene Einflusssphäre betrachtet. Donald Trump legt das sehr direkt offen. Seine Administration beruft sich wortwörtlich auf die Monroe-Doktrin von 1823. Mein Fazit: Die USA formulieren und vertreten ihre nationalen Interessen in aller Deutlichkeit, was sie kalkulierbar macht. Wer durch die rosarote Brille auf die Weltpolitik schaut, muss bei der Lektüre des Dokuments irritiert sein. Das deutsche Wehklagen ist damit hausgemacht.
Das war der Kommentar des Tages von Professor Martin Wagener. Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. In der Schweiz sorgt eine neue nationale Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus für Diskussionen. Der eigentliche Auslöser waren antisemitische Vorfälle und daraus ist jetzt aber ein breiter Aktionsplan geworden, stark geprägt von Begriffen wie strukturellem Rassismus und inspiriert von Bewegungen wie Black Lives Matter aus den USA. Und da stellt sich die Frage, wird hier ein Problem verwaltet, das es in dieser Form vielleicht überhaupt nicht gibt und droht vielleicht sogar ein gefährlicher Eingriff in die Meinungsfreiheit? Darüber spreche ich jetzt mit dem Schweizer Journalisten Philipp Gut. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst, wie ordnen Sie diesen neuen Aktionsplan grundsätzlich denn ein?
Ja, es passt in unsere Zeit, würde ich sagen. Es ist jetzt offizielle Politik. Die Schweiz setzt das um. Es gibt ganz viele nationale Strategien, sogenannte, in allen möglichen Politikbereichen. Das ist jetzt diese jüngste nationale Strategie. Die Politik klemmt sich da dahinter, erweckt den Eindruck, dass wir ein riesiges Rassismusproblem in der Schweiz hätten und dass dem mit staatlichem Aktionismus zu entgegnen sei.
Die Strategie soll ja eigentlich auch den Antisemitismus bekämpfen. Das war ja der Auslöser zumindest. Viele sagen jetzt, davon ist aber nicht mehr viel übrig geblieben, wenn wir genauer hinschauen. Wie erklären Sie sich diese Verschiebung?
Ja, das ist so. Es hängt auch damit zusammen, wer überhaupt hinter dieser nationalen Strategie steht. Das kam ursprünglich von einer SP, also einer sozialdemokratischen Nationalrätin Samira Marti aus. Und die SP in der Schweiz hat sich in den letzten Jahren ganz weit zum Fenster hinausgelehnt, was Israel betrifft. Sie hat zu Gaza-Demonstrationen aufgerufen. Sie hat öffentlich gesagt, das israelische Regime, wie sie sagen, die Regierung, die demokratisch gewählte Regierung von Israel, sei eine Regierung von Kriegsverbrechen. Also es ist eine sehr große Ironie dahinter, kann man sagen. Ein absoluter Witz auch, dass ausgerechnet diese Kreise, die ständig gegen Israel hetzen und die sich ganz eindeutig auf die Seite der Palästinenser stellen, die auch Sanktionen zum Beispiel von der neutralen Schweiz fordern, das alles macht die SP, dass diese Kreise jetzt ausgerechnet kommen und sagen, wir müssen etwas tun gegen Antisemitismus. Wir haben, wenn wir ein Antisemitismusproblem in der Schweiz haben, dieses nicht auf der rechten politischen Seite, wie man immer sagt. Es gibt da keine lebhafte Neonazi-Szene zum Beispiel, aber wir haben einen sehr weit verbreiteten linken Antisemitismus und wir haben einen importierten Antisemitismus. Der Antisemitismus ist deshalb in den letzten Jahren in der Schweiz, wenn er denn virulenter geworden ist, eben deshalb virulenter geworden, weil eben sehr viele Leute reingelassen worden sind aus muslimischen Ländern, die sehr antisemitisch eingestellt sind. Also das ist das Problem, wenn man hier etwas machen wollte, müsste man besser schauen, wen man überhaupt ins Land lässt und sicher nicht solche bürokratischen Aktionspläne und nationalen Strategien entwerfen.
Wenn man das Wort struktureller Rassismus hört, dann denkt man ja eigentlich gleich schon wieder an NGOs. Ja? Dementsprechend, wie bewerten Sie denn die Rolle von NGOs oder von Fachstellen, die jetzt natürlich intensiv an dieser Strategie mitgearbeitet haben und das in Zukunft auch weiter tun? Also sind wir hier schon wieder beim Erfüllen von einem Eigeninteresse, von dem Füttern von einer ganz bestimmten Klientel und von einer Schuld- und Sühnekultur, wenn man so will, die sich einfach selbst neue Aufgaben schafft?
Ja, man kann die Rolle, die NGOs, die sogenannte Nichtregierungsorganisationen, die eigentlich Regierungsorganisationen sind, weil sie eben vom Geld der Regierung, der Steuerzahler weitgehend leben, gar nicht überschätzt. Also die haben, wie Sie richtig feststellen, bereits in der Vorbereitung, im Lobbyieren für verschärfte Regeln und solche Aktionspläne und Strategien eine entscheidende Rolle gespielt und sie werden in Zukunft eben noch mehr profitieren. Es ist wie ein Kreis von Leuten, die sich quasi selber bedient, sich selber Aufträge zuschanzt, Antirassismusstellen werden ausgebaut, es werden neue Überwachungsinstrumente geschaffen. Der Bund fordert jetzt auch, dass noch mehr Berichte geschrieben werden müssen und von all dem profitiert natürlich dieser Speckgürtel. Also es ist wirklich eine von diesen Interessengruppen, von diesen Lobbygruppen aus den NGO-Reihen getriebene Strategie, die jetzt eben staatlich noch mehr Segen bekommt. Das kann man durchaus so feststellen. Also es ist eine Art Selbstbedienungsladen, auch eine Art Beschäftigungstherapie für diese Kreise.
Struktureller Rassismus, das ist ein Begriff, der ist natürlich total abstrakt und total schwammig. Wie definiert man eigentlich den Begriff? Was soll das eigentlich sein und speziell auf die Schweiz umgelegt? Wo soll der angeblich erkennbar sein? Wo muss man ihn denn bekämpfen?
Ja, ich würde sagen, der Begriff struktureller Rassismus ist eigentlich ein Trick. Es ist ein Trick, um den Leuten zu begegnen, die sagen, ja, Moment mal, wo haben wir denn Rassismus? Und struktureller Rassismus sagt eben, ja halt, ihr müsst gar nicht bösartige Rassisten sein, ihr müsst gar nicht böswillig sein, es muss euch nicht mal bewusst sein, aber in den Strukturen, in Institutionen, in Prozessen, überall ist halt irgendwo dieser Rassismus versteckt und ihr merkt das gar nicht. Also das ist quasi die Rückzugsposition derer, die sagen, dass überall Rassismus zu wittern sei. Das ist natürlich ein Blödsinn, das ist ein, ja, wirklich ein theoretisches Konstrukt, das in gewissen intellektuellen Kreisen auch in den USA entstanden ist und das jetzt als Schlagwort dient für diese angeblichen Antirassisten. Man kann das gar nicht richtig festmachen und deshalb ist das auch ein Begriff, dem man nicht entgegnen kann und sagen kann, ja nein, also zählt mal die Fälle auf, es muss da gar nicht wirkliche Fälle geben. Es wird einfach gesagt, das ist jetzt so, das ist sehr wolkig. Es ist ein Trick, wie eingangs formuliert, um eben diese Rassismusdebatte und diese ganze Antirassismus-Maschinerie am Laufen zu lassen.
Versuchen wir es trotzdem mal festzumachen. Haben Sie konkrete Beispiele, wo dieser Begriff in der schweizerischen Realität ebenso konstruiert wird?
Ja, in diesen ganzen Begründungen für diesen neuen Staatsinterventionismus wird das ständig gesagt, aber es gibt ja, wie gesagt, keine konkreten Beispiele. Ich kann mich eben erinnern, wenn man dann eben wirklich schaut, wo gibt es Rassismus, dann ist da oft nichts dahinter. Es gab vor einigen Jahren einen fürchterlichen Verdacht, der in der ganzen Weltpresse dann gestreut worden ist, bis zur New York Times, wo es geheißen hat, in der Schweiz sei ein Schwarzer mit einer Kettensäge attackiert worden. Das konnte man dann weltweit lesen, wie rassistisch und gemeingefährlich die Schweizer seien. Später hat sich herausgestellt, dass das eine Abrechnung im Drogenmilieu war und überhaupt nichts mit Rassismus zu tun gehabt hat. Auch dieser Fall wurde damals von sogenannten NGOs ausgeschlachtet. Also die Rede vom strukturellen Rassismus ist ein intellektueller Blödsinn, der in der Realität so eigentlich gar nicht festzumachen ist.
Was aber Realität werden wird, sind die Folgen. Laut Plan sollen sich nämlich alle staatlichen Stellen laufend selbst auf potenziell rassistische Muster überprüfen. Also, das hat Auswirkungen auf Verwaltung, Schulen und Polizei. Wie schätzen Sie diese Auswirkungen denn ein?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir gerade das Stichwort Polizei zuerst aufgreifen, da gibt es schon länger eine Diskussion über das sogenannte Racial Profiling, also dass Polizisten angeblich dunkelhäutige Menschen aus rassistischen Motiven ohne Gründe vermehrt kontrollierten. Das ist in der Realität nicht so festzumachen. Die Realität ist einfach, dass wir sehr viele Ausländer in Kriminalitätsstatistiken haben und die haben oft eben eine andere Hautfarbe. Also, auch das spiegelt eigentlich das Verhalten der Polizei die Realität. Sie haben völlig recht, wenn Sie feststellen, dass das eben das Staatshandeln weiter beeinflussen wird. Das wird teurer natürlich. Die Steuerzahler müssen für all diese neuen Stellen aufkommen. Das ist auch ein Bestandteil dieser Strategie, dass die bestehenden Antirassismus-Fachstellen und Kommissionen und so weiter, Fachgruppen, dass die ausgebaut werden müssen. Dahinter steht auch letztlich neben den NGOs die UNO, die Vereinten Nationen. Die Schweiz ist vor Jahrzehnten einem Antirassismusabkommen beigetreten. Das erweist sich jetzt als politischer Fehler, würde ich sagen, denn die UNO macht eben auch ständig solche Forderungen. Was die Schweiz jetzt umsetzt, geht eigentlich auf UNO-Forderungen zurück. Und da ist dann die absurde Situation, dass sie zum Beispiel UNO-Kommissionen in der Schweiz haben, wo die Mitglieder aus Ländern kommen, die die Grundrechte mit Füßen treten, die weit weg von einer funktionierenden Demokratie sind und die dann in die Schweiz kommen und zum Beispiel Kritik an demokratischen Volksentscheiden üben. Wenn ich die UNO-Berichte der UNO-Kommission für Rassismus durchblättere in den letzten Jahren, da wird zum Beispiel moniert, dass die Schweizer sich dafür entschieden haben, die Zuwanderung selbst zu steuern. Das gilt dann bereits als rassistisch. Auch die Anti-Minarett-Initiative zum Beispiel, das alles demokratische Volksentscheide, die werden dann so interpretiert von der UNO, dass das eben bereits Rassismus sei, der da zum Ausdruck komme. Also letztlich ist das ein absolutes Eigentor, wenn man sich solchen eigentlich ja vernünftig klingenden UNO-Abkommen unterwirft, die aber letztlich dann in fragwürdiger Weise gegen die Nationalstaaten gewendet werden können.
Hat dieses Konzept das Potenzial dazu, zum absoluten Zensurinstrument zu werden in der Schweiz? Also kann das die politische Kultur in der Schweiz massiv verändern? Oder ist das jetzt ein Stürmchen im Wasserglas? Oder ist das ein ganz besonderer Aufreger mit möglicherweise ganz besonderen Folgen?
Ja, ich würde sagen, ist es Wahnsinn, so hat das doch Methode. Also es ist klar, dass das allein jetzt nicht die neueste, größte Überwachungsglocke, Käseglocke über die Schweizer Bevölkerung stülpt. Da gibt es andere Instrumente, aber es ist eben Teil einer politischen Entwicklung, die ich sehr kritisch sehe, dass man das Gefühl hat, die Bürger müssten bevormundet werden, der Staat müsse ihnen sagen, was man sagen darf, was nicht, wie man sich auch persönlich zu verhalten habe. Das gibt den Staat letztlich nichts an. Der Staat sollte sich meiner liberalen Auffassung nach auf die Kernaufgaben konzentrieren. Er sollte die Sicherheit der Bürger in erster Linie garantieren können, aber nicht jetzt sich in Aktionismus üben. Und Sie haben schon recht. Also wenn man das zu Ende denkt, dann bedeutet das natürlich schon auch, dass gewisse Aussagen nicht mehr möglich sind. Auch der Antirassismusartikel, die sogenannte Antirassismusstrafnorm, ist in den letzten Jahren ständig ausgebaut worden. Zuerst betraf das wirklich Rassismus im engeren Sinne, ist dann auch ausgebaut worden, auch auf Aussagen zu Religionen, sogar zu sexuellen Identitäten und so weiter. Und dann wird es natürlich schwierig. Dann ist jede kritische Äußerung gegenüber bestimmten Verhaltensweisen oder Bevölkerungsgruppen dann potenziell bereits im Ruch des Rassismus. Wir haben kürzlich ein sehr absurdes Beispiel in der Schweiz erlebt. Da hat ein normaler User, ein Bürger in den sozialen Medien sich dagegen kritisch geäußert, dass jetzt dieser Transgenderismus so überhand nehme, gesagt, letztlich biologisch gesehen gäbe es eigentlich Mann und Frau und nichts viel anderes. Und für diese Aussage muss jetzt 10 Tage ins Gefängnis, weil das durch die Ausweitung dieses Rassismusartikels eben auch bereits unter Rassismus geht, wenn man sich zum Beispiel zu sexuellen Identitäten äußert. Also wenn Sie fragen nach Zensurmechanismen, dass das durchaus spielt, aber jetzt nicht alleine oder unbedingt nur durch diese neue nationale Strategie.
Sagt der schweizerische Journalist Philipp Gut und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Danowski.
Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Mittwoch, den 10. Dezember 2025. Wie sieht es eigentlich mit der Gewaltentrennung in der Schweiz, in Deutschland und Österreich aus? Wie oft werden Richter nach Parteibuch bestimmt und wie ungeniert werden weisungsgebundene Staatsanwälte für politische Zwecke benutzt oder geben sich dafür her? In unserer Sendung Dreiländereck sprechen wir heute über das Thema Justiz mit all ihren unterschiedlichen, aber auch ähnlichen Spielarten und Ausprägungen. Das Dreiländereck hören Sie heute um 8, um 14 und um 21 Uhr, jeweils nach den Kontrafunk-Nachrichten. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.